Meine Lieben, seid mir ganz, ganz herzlich willkommen. Tagebuch eines Pfarrers von eurem Hans Spiegel aus St. Veit an der Glan. Kurzer Bericht, was heute so abgegangen ist. Also, nein, in der Frühgottesdienst hier in St. Veit, total fein, total nette Leute, schöne Stimmung, hat passt, hat einfach gepasst. Der Kurator, der Heinz Juri, hat dann noch eine Würdigung der Verstorbenen, Frau Barbara Zeltner, gehalten, die eben mit einem Pfarrer verheiratet war und so eine richtige klassische Pfarrfrau war, die nebenbei bemerkt auch Schwäbin war, das war sie, und da irrsinnig viel auch getan hat, dann, wie der Mann schwer krank war, ist in so St. Veit übersiedelt und war da auch im Presbyterium und hat da auch getan und gemacht. Und es war zutiefst berührend, wie er hier über die Verstorbene gesprochen hat, also wirklich, wirklich berührend. Ja, dann bin ich nach Klein St. Paul gefahren. Wenn Sie jetzt nicht wissen, wo das ist, dann sind Sie auf dem gleichen Bildungsstand wie ich vor 2 Tagen, weil vorgestern bin ich nach Klein St. Paul gefahren. Natürlich mit Hilfe des Navis. Und da gab es also 2 Routen. Die eine Route war angeschrieben mit 21 Minuten, die andere Route mit 24 Minuten. Also fahre ich die Route mit 21 Minuten. Diese Route hat über einen mir völlig unbekannten Berg drüber geführt, mit einer unglaublich schmalen Bergstraße, einspurig. Und es ist aufgegangen und auf und auf und auf. Und dann wieder hinunter, hinunter, hinunter. Gebraucht habe ich dort natürlich über 35 Minuten, weil das Navi ein dummes Gerät ist. Das sieht einfach nur Straße und denkt sich nur, Kilometer, das wird schon passen. Nehmen wir die kürzere Route, die natürlich viel, viel, viel länger ist als die, ich habe es dann ausprobiert, 24 Minuten auf der Bundesstraße, wo man in aller Ruhe ganz gemütlich vor sich hinfährt. Dazu ein Tipp, gerade für Menschen, die nicht gewohnt sind, im Berg zu fahren. Einmal war ein bisschen eine blöde Situation, wie ich da wieder runtergefahren bin. Ich geht so auf der Seite ein Waldweg weg, so, also ein richtiger Erdweg, da kann also wirklich nur noch der Traktor oder irgendein Spezialfahrzeug fahren, weil es schweinesteil ist. Und bei sowas kommt dann sehr gerne, wenn es regnet, und das hat es gestern, so ein kleines Bächlein herunter mit irrsinnig viel Erde. Also ich bin ja das nicht gefahren, sondern das hat also nur die Straße gekreuzt. Und als Tipp für alle, die das nicht gewohnt sind, wenn Sie da durchfahren, passen Sie bitte wirklich auf, dieses Erdwassergemisch frisst sich in das Profil der Reifen hinein. Das ist unglaublich. Das biegt und klebt. Das heißt, Sie haben danach einfach Schlittschuhe an am Auto. Ist ein ernst gemeinter Tipp, dass Sie dran denken, wenn Sie durch so eine Erdwassergeschichte durchfahren müssen, es ist danach gefährlich. Aber kein Problem. Gut, dann habe ich einmal gefunden, das Kulturgemeindehaus, so heißt es nämlich, und habe mir das dort angeschaut, war zu, bin nicht hineinkommen, gut, wurscht. Ich weiß auf jeden Fall, wie ich hinkomme, bin dann hingefahren, habe dort total entzückende 10 Personen vorgefunden und einen Kaffee und Kuchen und Brötchen. Ich muss dir vorstellen, die haben sogar für den Pfarrer extra Brote mit gutem Aufstrich und Paprika vorbereitet gehabt, weil der hat ja was gearbeitet. Also ich habe mich so geliebt gefühlt, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Dann wieder nach St. Veit, den Rucksack mit dem Talar und so abgestellt, um ein Wasser zu trinken, ein Brot zu essen und wieder aufzubrechen, diesmal nach Villach, weil dort war der Abschiedsgottesdienst für die Fachinspektorin an den Pflichtschulen. Das ist die Schultypen von 6 bis 14. Und die Amtseinführung des neuen Fachinspektors. Fachinspektor, nur zur Info, ist so, der Religionsunterricht wird ja von den Kirchen, Religionsgemeinschaften, auch natürlich der islamischen und so weiter und so fort, organisiert, und deswegen braucht es da einen eigenen Fachinspektor, der überprüft, ob die Leute eh ordentlich Religion unterrichten und so weiter und so fort. Ein sehr, sehr anspruchsvoller Job, weil das genau die Schnittstelle ist zwischen Staat und Religionsgemeinschaften, zwischen normalen Unterricht und Religionsunterricht. Und die scheidende Dame muss also wirklich unglaublich beliebt gewesen sein, ein Riesentrupp Religionslehrerinnen, es sind meistens Damen, anwesend waren, die ein endlos langes Gestanzel an sie und über sie gesungen haben. Coole Frau, offenkundig, coole Frau, habe ich eigentlich nicht kennengelernt, außer dass ich sie heute einmal gesehen habe, weil sie jetzt in Pension ist. Gut, so weit, so gut, so ein Sonntag eines Pfarrers. Ich habe dann noch geschaut, ich war also 9 Stunden unterwegs, was jetzt mit der Erfahrung, die ich habe, wurscht ist. Und das einzig Entscheidende, das sei schon einmal gesagt, weil es ja Tagebuch eines Pfarrers ist, ist, wie ist das Feeling im Gottesdienst? Ja, und es war zweimal ein total gutes Feeling und es war richtig freundlich und man hat davor und danach gelacht und so weiter und so fort. Es war richtig schön. Ja, was mich dann verwirrt hat, war, dass ich, weil ja Abschied der Religionslehrerin in den Pflichtschulen, eine meiner, also nicht meiner, sondern der Gemeinde zugeordneten Religionslehrerinnen dort getroffen habe, die hat sich auch verabschiedet von ihrer ehemaligen Fachinspektorin. Hat mich dann auch angesprochen, haben wir kurz getratscht, auch jetzt, weil nächsten Sonntag möchte ich mit dem Konfirmandenunterricht, Konfirmandenkurs anfangen. Und die hat mir erzählt, sie bewirbt es natürlich auch hemmungslos, diesen Konfirmandenunterricht in den Schulen. Und abgesehen davon ist schon vollkommen klar, dass ziemlich viele ausfallen werden. Das ist so sicher wie das Amen im Gebet, wenn du einen Lehrerwechsel oder Pfarrerwechsel hast. Dann gehen die Leute immer zuerst in Deckung, schauen, was ist denn das für einer oder für eine? Und lassen mal wie einen anderen ausprobieren. Also das ist immer das Gleiche. Ist einfach statistisch nachweisbar. War jetzt ein anderer Satz. Von dem her nämlich, dass eine Reihe gesagt hat, na, sie täten schon gern kommen, aber die Konfirmation ist der Familie zu teuer. Daraufhin habe ich die gute Religionslehrerin angestarrt, weil das habe ich jetzt nicht verstanden. Und sie hat gesagt, sie hat zuerst auch nicht verstanden, hat sie nachgefragt und die Antwort war, ja, da müssen wir ja die ganze Familie einladen. Und ich kann mich erinnern, dass ich hier und da mal Leute kärntnerischer Abstammung noch in Bischofshofen hatte. Und da sind wirklich die Massen gekommen. Also zu so einer Konfirmation, du hast einen Konfirmanden, du hast 40, 50 Verwandte, die anrollen. Das ist dort, also hier in Kärnten offenkundig noch richtiges Familienfest und die Familien sind auch viel größer, als ich jetzt als Wiener gewohnt bin. Also da, was weiß ich, Cousine dritten Grades kommt dann natürlich auch und muss eingeladen werden. Und es gibt offenkundig Familien, denen das einfach zu teuer ist. Und das finde ich jetzt schon sehr spannend, weil das habe ich noch nicht gehört. Also ich habe schon reihenweise gehört, ja, wir würden ja gerne in der Kirche heiraten, aber das ist zu teuer. Ich drauf, das ist kostenlos, bitteschön. Oh na, wir müssen ja dann ein Fest und dann müssen wir ja alle einladen und das ist uns einfach zu teuer. Und ich drauf, okay, ja, sie können ja irgendwann einmal kommen. Also das muss ja nicht so sein, habe ich da nicht besonders darauf eingelassen, weil es einfach eine wirkliche Aussage ist. Wenn sich das jetzt wirklich schon auf den Bereich der Konfirmationen ausbreitet, dann denke ich, haben wir ein Problem. Also wenn jemand eigentlich als Jugendlicher gern kommen darf, aber es einfach aus Rücksichtnahme auf die finanziellen Verhältnisse nicht geht, dann muss man sich Lösungen einfallen lassen. Also was mir als erstes in den Kopf geschossen ist, ist einfach, dass man ein Buffet macht nach dem Konfirmationsgottesdienst. Wenn das für Kinder sind, müssen wir uns eher römisch-katholische Kirche ausborgen. Nur damit Sie mal sehen, wie so ein Pfarrer denkt. Ja? Und könnten ja danach ein Buffet organisieren. Also es gibt sicher genug Leute, die auch an Kuchen backen und so weiter und so fort. Das hat bei Erntedank hervorragend funktioniert. Notfalls muss man halt ein Catering auffahren lassen. Da dürft ihr dann mitzahlen, nebenbei bemerkt. Ich sag's gleich, ja. Also nur zuhören bei dem Podcast, so geht das auch nicht. Das wäre dann sicher eine Spendenaktion zugunsten von Konfirmanden, dass man sagt, man macht das miteinander. Es ist ein Phänomen, das ich kenne aus der römisch-katholischen Kirche. Die hatten das bei den Firmungen. Bei den Erstkommunionen, Blödsinn, Erstkommunionen, Siebenjährige sind das, glaube ich. Und da haben dann immer mehr Leute gesagt, sie können es sich einfach nicht leisten, weil die Mädeln gerade, die kriegen da so ein Prinzessinnenkleid und so weiter und so fort. Daraufhin haben also die römisch-katholischen Bischöfe in Österreich sehr stark reagiert und haben gesagt, okay, alle Erstkommunikanten, also die zum ersten Mal zum Abendmahl zugelassen werden mit 7, die kriegen alle so eine weiße oder so hellgrau, irgendwie naturweiß, Frauen wissen, was das für Farben sind, Kutte angezogen und eine Ruhe ist und es schauen alle gleich aus und das kostet nichts. Und das ist dort anscheinend sehr, sehr, sehr gut angekommen, weil es gab da einen totalen Trend zum Prinzessinnenkleid und wirklich extrem teuer und da hat die ganze Industrie davon gelebt. Und ich denke, da haben die römisch-katholischen Bischöfe in Österreich sehr, sehr gescheit reagiert, indem sie gesagt haben, Ausschluss, wir machen die Regel, diese Kinder dürfen in dem Gottesdienst immer, also sie müssen wirklich diese Kutte tragen, aus, genauso wie die Ministranten. Und Ruhe ist. Wenn das jetzt bei uns solche Dimensionen bekommt, dass Leute nicht mehr zur Konfirmation kommen, weil das Festl der Nachtsteier ist, dann müssen wir uns halt auch was einfallen lassen. Und ich denke, das wird schon möglich sein. Also das, denke ich, ist jetzt kein Problem. Ist sicher auch kein Problem, wenn ich euch anbettel und sage jetzt zu, gibt's mal ein bisschen Geld, dass man da ein Buffet für die Konfirmandenfamilien aufstellen kann. Ich bin völlig sicher, da wird was zusammenkommen. Also das geht auf jeden Fall, ja. Ihr seht, wie komplex eigentlich der Zusammenstoß ist zwischen den weltlichen Dingen, wir müssen eine Familie einladen, und den geistlichen Dingen, du kannst dich jetzt wirklich selbst entscheiden. Weil das heißt ja Konfirmation, du sagst ja oder na, und wenn du ja sagst, dann bekommst du eine Handauflegung, einen Segen dafür, dass du dieses Ja auch wirklich durchhaltest. Das ist ja ganz eine tolle Geschichte. Und das sollte natürlich von der weltlichen Sorge um die Kosten für ein großes Familienessen freigestellt werden. Ich möchte dazu Folgendes sagen. Meine Kinder sind getauft worden, Nona, und wir haben das immer einfach als Festl gemacht für die Gemeinde. Und wir sind alle nachher zusammengesessen im Hof und so weiter und so fort. Das hat mich keinen Cent gekostet. Ich habe damals so irrsinnig schlecht verdient, dass ich mir das auch nicht hätte leisten können. Bin aber nie auf die Idee gekommen, dass ich jetzt da großartig einladen muss, weil es klar war, es ist ein Gemeindefest und eine Ruhe ist. Und die Leute haben braucht, wir haben da gegessen, das kannst du dir gar nicht vorstellen, und getrunken. Und andere haben die Bierbank und Tische geholt und hingestellt und so. Also das ist alles ohne jede Belastung gelaufen. Es war einfach nur diese riesige Freude. Wir haben ein Kind, wir haben es getauft und unglaublich viele Leute haben mitgefeiert. Es war total schön. Kirchliche Dinge gehören in die Kirche. Aus. Sie gehören nicht woanders hin. Sie gehören nicht in Modegeschäfte, sie gehören nicht in Gasthöfe und so weiter und so fort, sondern Geistliches muss in der Kirche bleiben. Weil sonst wird es einfach nur ein Geschäft, wie man in Österreich so schön sagt, ein Geschäft. Ja, aber nicht ein Geschäft der Kirche, sondern dieser riesigen Industrie, die sich um die kirchlichen Feste gebildet hat. Wenn ich nur denke, was diese Taufkerzen, die meistens unglaublich schier sind, kosten, da wird der ja ganz anders. Du kannst eine ganz hundsordinäre Kerzen nehmen. Wenn du eine willst, wenn du eine Taufkerze willst, ist ja nicht verpflichtend, dann nimmst du einfach eine ordentliche, dicke Kerzen, die was aushält, die man über Jahre immer wieder anzünden kann, und nicht diese dünnen Dinger, die sie innerhalb kürzester Zeit verbiegen, zerspringen und irgendwelche meist irrsinnig kitschigen Motive drauf haben und extrem teuer sind. Wir als Kirche müssen verstehen, dass wir uns damit auseinandersetzen müssen. Wir können nicht hemmungslos unsere großen, wunderschönen Feste kommerzialisieren lassen. Wir verlangen ja nichts. Wir verlangen nichts für eine Taufe, wir verlangen nichts für eine Trauung, wir verlangen nichts für eine Konfirmation. Wir tun das einfach, weil es eine Funktion der Gemeinde und der Ruhe ist. Und mir ist jetzt zum ersten Mal wirklich bewusst geworden, was da auf der anderen Seite an wirtschaftlichen Interessen da ist. Ich sage es ganz ehrlich, mir ist es zum ersten Mal aufgefallen, aus dem einfachen Grund, weil ich mache halt meinen Gottesdienst. Ich habe da noch nicht weitergedacht. Ja, ist auch schön, wenn man mit 61 plötzlich einen Stupser bekommt, dass man weiterdenken muss. Eure Vorschläge, meine Lieben, sind von ganzem Herzen gern gesehen, ja sogar erbeten um Lösungen. Ihr wisst eh, pfarrer.herzblut@gmail.com. Wenn euch was Gescheites einfällt, dann sagt es einfach, schreibt es. Es wäre wirklich eine große Hilfe. Und ich wünsche euch einen wunderschönen Abend und eine gottgesegnete, friedvolle neue Woche.